Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cashflow Conference Podcast, einer Wissensquelle rund um das Thema finanzielle Bildung, passives Einkommen, Recurring Revenue oder wie du es auch nennen magst. Wir nennen es auch Curry, da geht es nicht ums Essen, sondern eher um Recurring Income, also quasi das Wort für positiven, passiven Cashflow. Dafür gibt es noch kein Wort, das wollen wir branden mit unserer Company und unserem Podcast und auch unserem Event der Cashflow Conference. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, Janina El-Nsari. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen.
Ich korrigiere, ich nehme Janina El-Nsari.
Janina, oh Mann, schon reingedroppt, aber macht nichts. Hat in ihrem jungen Leben schon ganz viel erlebt und auch schon einiges aufgebaut und ich bin mega gespannt. Wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten und hätte ich das jetzt nicht zwanghaft unterbrochen, wäre die Unterhaltung wahrscheinlich unendlich weitergegangen. Deswegen starten wir einfach mal so rein. Janina, würdest du dich vielleicht einfach mal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen, was du so machst, wer du so bist?
Ja, ich bin Janina El-Nsari. Ich bin Chief Banking Officer bei Urbio. Urbio, der digitale Immobilienmarktplatz für Kapitalanleger und Kapitalanlegerin, und leite dementsprechend den Finanzierungspart. Ich selber betreue eigentlich nur noch institutionelle Kunden, also gar nicht mehr so den privaten Kunden, sondern die GmbHs, die Holdings, ob jetzt für den Bestand, ob Projektentwickler. Und ja, habe aber irgendwann gemerkt, du willst nicht nur für Kunden finanzieren, du willst auch dir selber was aufbauen, und habe dann auch angefangen, selber in Immobilien zu investieren, mittlerweile mehrere Gesellschaften. Und ja, ich freue mich heute auf alle Fälle, bei dir zu Gast zu sein.
Das Immobilienstarter-Kit hast du auf jeden Fall also schon mal am Start mit verschiedenen Gesellschaften und vermutlich auch eine Holding. Sehr spannend. Das ist ja nicht der Startpunkt für die meisten. Wenn du jetzt sagst, du sprichst von institutionellen Investoren, welches Volumen, ab welchem Volumen bist du quasi dann die Ansprechpartnerin im Haus?
Also tatsächlich, wenn jetzt ein Neukunde kommt, in der Regel ab 20 Millionen. Wenn jetzt aber, es passiert auch öfters mal, dass einer meiner Bestandskunden sagt, hey, ich habe hier jetzt ein kleineres Asset, 2 Millionen, 3 Millionen,
nur dann
betreue ich
Millionen.
Das natürlich auch.
Für den einen oder anderen Zuhörer hört sich das groß an, aber man muss ja auch wissen, im Immo-Game ist es so, dass die Tickets schnell groß werden, und für jeden, der es ein paar Jahre macht, der hat dann auch ein paar mehr Briefkästen zusammengesammelt und dann werden die Tickets auch größer. Was ist denn deine Erfahrung mit den größeren, sagen wir mal, Kunden, auch den institutionellen, oder auch vielleicht sind ja sicherlich auch viele dabei, die einfach gekauft und auf einmal richtig groß wurden. Sind die eher einfachere Kunden oder sind die eher schwieriger?
Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie einfacher oder schwieriger sind. Was ich tatsächlich sehr schätze, ist die langjährige gute Zusammenarbeit. Es ist nicht wie bei den Privatkunden, dass tatsächlich man irgendwie Dr. Klein, Check24 und allen Wald- und Wiesenmakler mit dabei hat, sondern man arbeitet wirklich schon lange mit dem Kunden zusammen und das hat immense Vorteile. Mhm. Also es ist eine Vertrauensbasis da. Klar, es ist nicht das Plattformgeschäft, weil wenn du mich heute anrufst und sagst, hey Janina, ich habe hier eine kleine Wohnung in Leipzig gefunden, dann könnte ich sagen, okay, ich werfe mal schnell mein System an und ich kann dir sagen, zack, 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 die Banken machen dir das Angebot. Das läuft so in diesem Bereich nicht, sondern jetzt mal angenommen, du kommst um die Ecke und sagst, Janina, ich habe hier ein Wohnportfolio, was ich erwerben will.
Für 34 Millionen Euro zufällig zum Beispiel.
Genau das zum Beispiel. Dann würden wir uns das gemeinsam anschauen. Wir würden erstmal die Ist-Situation uns anschauen und würden sagen, okay, was sind überhaupt die Ankaufskriterien? Und da fallen zum Beispiel schon viele Banken direkt raus bei mir im Kopf, weil ich einfach weiß, die Sparkasse vor Ort, die wird es nicht machen, weil da zum Beispiel in anderen Standorten noch was mit dabei ist. Wir brauchen also einen überregionalen Partner. Da musst du halt auch gucken, ist das gewerbliche Vermietung, ist es private Vermietung?
So 70-30, glaube ich, in dem Fall.
Okay.
Nur als kleine Info euch, wir sprechen über ein tatsächliches Projekt hier. Und das, was du ansprichst, ist sehr spannend, weil dieses Thema, hey, ein paar Banken fallen in deinem Kopf raus. Für den Laien ist es ja so, okay, Sparkasse ist Sparkasse, aber nein, Sparkasse ist nicht Sparkasse. Mhm. Es gibt zum Beispiel Sparkassen, mit denen machen wir Handelsgeschäft. Die finden das mega, die machen gar keine Bestandsfinanzierung. Ja. Und dann gibt es Sparkassen, die machen kein Handelsgeschäft, die machen nur Bestandsfinanzierung. Ja. Und das kannst du halt nur wissen, wenn du die Leute kennst.
Ja.
Das heißt, nur in Instagram rumhängen und Banken anschreiben per E-Mail bringt halt nichts. Man muss die Leute schon auch persönlich kennen.
Du musst,
da bist du, glaube ich, ein gutes Bindeglied.
Hundertprozentig. Also du musst die Banken kennen, weil ich will jetzt nicht auf irgendwelchen Pleiten rumreiten, die gerade in großen Medien sind, aber
die vielleicht absichtlich oder unabsichtlich passiert sind, man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht genau, aber es hat auf alle Fälle dazu geführt, weil ich glaube, fast jeder hat sich die Liste angeguckt, dass sowohl kleine regionale Sparkassen, Volksbanken, alles dabei war.
Super viele von unseren Banken sind dabei.
Super viele,
und
ja.
Auch einige, die dabei waren, haben uns jetzt inzwischen schon wieder auch groß finanziert und auch zu guten Konditionen. Ich glaube, die müssen wieder ein bisschen Kohle reinholen, die jetzt gerade irgendwie.
Aber weil sie Vertrauen zu dir haben, weil sie einfach sagen, ja, hey, das läuft mit dem gut. Für Neukunden wird es da schon eher schwieriger.
Ich muss aber sagen, seit die prominenten Pleiten passiert sind, hatten wir richtig Themen mit den Banken. Also wir hatten unsere letzte Finanzierung, die richtig schwierig war, das war so ein Flüchtlingsheimthema vor vielen Jahren. Und da haben wir irgendwie 7 oder 8 Banken gebraucht. Und bei unserer letzten großen Finanzierung haben wir echt 18 Anfragen gestellt, bis wir eine Finanzierungsbestätigung hatten und eine Finanzierung. Also, und es ist ein einfaches Objekt, das ist klar, das ist solide, das funktioniert, gute Energieeffizienzklasse, Baujahr, Standort. Also es ist wirklich eigentlich ein Traumobjekt. Und das war ein richtiger Krieg. Mhm. Also war richtig krass. Also das ist schon spannend, was du sagst.
Aber deswegen sage ich auch immer, ich finde es immer gefährlich, wenn mir Kundinnen und Kunden irgendwo sagen, ja, das mit dem passiven Einkommen bei Immobilien, wo ich immer sage, so extrem passiv ist es nicht, weil du musst schon echt aktiv werden. Und gerade was die Banken angeht, ich erinnere mich jetzt so zurück an die Zeit 2017, 2018. Ja, jeder, der mir folgt, weiß ganz genau, ich investiere am liebsten ins Ruhrgebiet. Da fühle ich mich einfach wohl, da finde ich es ehrlich. Habe ich beste Erfahrungen mit. Total. Da sind
die Finanzierungen
schnell durchgegangen.
Echt?
Ja.
Gut, aber war das so, dass du da auch einen sehr persönlichen Draht dann zu den Bankern hattest?
Habe ich immer.
Und ja, wobei in manchen Ecken habe ich das Gefühl, die nehmen mir absichtlich meine guten Kontakte irgendwann weg. Dass sie die absichtlich von Positionen wegbefördern oder woanders hinschieben, damit die Kundenkontakte nicht zu krass eng werden?
Eigentlich nicht. Also mit den meisten Banken arbeite ich seit 2009 schon zusammen.
Boah, schon lange.
Ja, also ich sag mal, mein Weg hat ja gestartet bei der Interhyp, Privatkundenfinanzierer, und man hatte halt den Vorteil, man hat deutschlandweit agiert.
Ja.
Und dementsprechend hatte
da
man
schon
halt
viel Netzwerk gemacht, oder?
Total. Mhm. Und das brauchst du auch. Ja. Also, weil jetzt machen wir uns nichts vor. Derjenige, der als erstes sagt, hey, hier ist meine LOI, das unterzeichne ich, das ist derjenige, der halt auch irgendwo den Preis mitbestimmen kann.
Und das ist so.
Das kannst du nur, wenn du aber auch irgendwie um 18.30 Uhr nochmal irgendeinen Banker erreichst und sagen kannst, hey Horst, wie sieht's
WhatsApp
aus? Ja,
also wir
das
haben
sind die Kontakte.
Also ich habe nur von meiner Hausbank die WhatsApp-Handynummer vom Vorstand. Und es ist hilfreich schon gewesen, weil unser erstes Mehrfamilienhaus, das wir gekauft haben, haben wir dann festgestellt um, keine Ahnung, es war Freitag 19.30 Uhr, dass wir eine Finanzierung am Montag brauchen. Und dann habe ich, die Nummer habe ich vorher nie benutzt, aber dann musste ich sie benutzen. Und dann habe ich geschrieben, hey, wir brauchen jetzt 700.000.
Ja.
Das war damals viel für uns, jetzt ist es nicht mehr so viel. Aber vor 7, 8 Jahren konnte man im Umland von Stuttgart für 700.000 auch noch gut mehr für Mehrfamilienhaus kaufen. Da haben sich die Preise jetzt auch ein bisschen entwickelt.
Ja, aber und genau dieses Objekt hättest du vielleicht ohne deinen Kontakt
auf
nicht bekommen.
Auf keinen Fall.
Ja.
Ja, ja. Und das hat einen großen Kicker gegeben für die Entwicklung vom Unternehmen. Also das, was du ansprichst, ist super spannend.
Mhm.
Das ist natürlich aber auch dann die Möglichkeit gleichzeitig, wenn ich sage, hey, ich bin noch nicht, lass mich nachhin 15 Jahre im Finanzierungsgeschäft da, kann ich ja über einen Hack, gehe ich zur Janina und sage, hey, die hat aber die Kontakte.
Ja.
Klar, ich muss das auch bezahlen, logisch. Alles, was gut ist, kostet irgendwie was. Aber auf der anderen Seite habe ich vielleicht eine Finanzierung, die ich sonst gar nicht gekriegt hätte. Oder ein Objekt, das ich sonst nicht gekriegt hätte.
Bestes Beispiel, ich habe letztens einen Kunden gehabt, der hat auch über Instagram mitbekommen, wie kann er einsteigen ins ganze Immo-Game. Und der hat dann einfach wilde E-Mails mit seinem echt tollen Projekt. Also es war wirklich ein Projekt, wo ich gesagt hätte, hätte ich die Zeit gehabt für eine Akquise, dieses Objekt hätte ich gekauft.
Ah, nice.
Und er kam dann auf mich zu und sagte, boah, Janina, wir haben das alle Banken abgelehnt. Und da habe ich gesagt, okay, mit welchen Instituten können wir denn ins Gespräch gehen? Und dann zeigte er mir eine Liste, wen er alles angefragt hat. Und da sage ich, nee, das wundert mich, warum die und die abgelehnt haben. Ich so, kann ich da nochmal meinen Kontakt anfragen? Und ja, was ist rausgekommen? Am Ende haben die Banken tatsächlich wirklich ein Termsheet abgegeben, die ihm aber schon abgelehnt hatten, weil es halt einfach kein guter erster Aufschlag war. Also Banken stehen nicht da drauf von wegen, hey, ich schreibe mir selber eine E-Mail und nehme alle anderen im BCC und mache mir nicht mal die Arbeit, vielleicht auch zu gucken, wer ist da der Firmenkundenansprechpartner? Wer ist vielleicht der Firmenkundenleiter oder so?
Mhm.
Und machen wir uns nichts vor, wenn solche E-Mails teilweise bei mir im Postfach dann löschen.
Ja. Definitiv.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall dann die falsche Ansprache, ganz klar. Ja, was mir schon auch manchmal passiert ist, was auch nicht so gut ist, wenn wir, also wir fragen inzwischen bei Projekten häufig auch mal 2, 3 Banken gleichzeitig an, dass ich dann falsche Namen verschickt habe, ist mir auch schon mal passiert. War nicht so vorteilhaft.
Aber weißt du, warum meine E-Mails immer mit einem Zeitverzug von 30 Sekunden ankommen? Genau deswegen.
Also hast du das so eingestellt?
Ja,
ich das muss ich so mal checken, ob das Gmail kann.
Doch, das geht auf
jeden Fall. Weil das wäre für mich auch ein Lifesaver. Wobei, da geht's jetzt, da kann man immer noch rechts unten die Nachricht zurückrufen. Und ich habe es erst gestern einmal gebraucht. Da hätte ich auch das Fettnäpfchen, wäre ich ins Fettnäpfchen gedappt. Ja.
Ja.
Spannend. Das heißt, dieses ganze Finanzierungsthema machst du schon sehr lange. Mhm. Und diesen Übergang zu, hey, Janina will jetzt selber Immobilien kaufen. Mhm. Wann hat der stattgefunden?
Da war ich 21, also 14 Jahre her. Mhm. Ich war ein Jahr bei der Interhyp und das war natürlich noch was ganz anderes. Das waren so die kleine Familie, die gesagt hat, hey, wir wollen uns unser kleines Reihenhaus in Sasel kaufen.
Wo auch immer und das sein mag.
Hamburg, schöner Stadtteil. Okay. Aber ja, da habe ich dann gedacht, gut, du kaufst jetzt auch mal was, einfach nur um den Prozess zu machen. Mhm. Ich hatte nie die Vision, irgendwie Immobilien anzukaufen und zu halten, weil das Thema gab es in unserer Familie nicht. Also meine Mutter war alleinerziehend. Mhm. Wir haben jetzt, ich sag mal, nicht im besten Stadtteil von Hamburg gewohnt. Und da war das Thema Eigentum zu besitzen irgendwie ja,
nicht präsent.
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Aber das mit dem nicht besten Stadtteil ist gut, weil jetzt kannst du mit schwierigen Mieterklientel besser umgehen, weil du die Straßensprache sprechen kannst. Das ist auch wertvoll.
Das hilft.
Ja, das entzerrt auch Konflikte vor allem.
Ja?
Was ich eigentlich spannend finde noch, kurze Zwischenfrage. Bei uns ist es so, dass die Mädels im Büro viel deeskalierender sind für Probleme, die auftreten, als wenn es Jungs machen oder Männer.
Ja.
Ist es bei dir auch so, dass du sagst, hey, wenn definitiv. Ich mit meinen Leuten spreche, ich habe die im Griff. Mhm. Ich kann es mir auch gut vorstellen bei dir.
Doch, muss man
auch. Du hast so eine ruhige Macht auf die Person, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. Nee, und als ich halt bei Interhyp war, habe ich gesagt, ich will das einmal durchlaufen. Mhm. Beim Notar sitzen, diese Angst verspüren. Sagt die Bank jetzt zu, sagt sie ab, was passiert und so.
Das hört sich fast an, als ob du ein bisschen eine Zockerin auch bist.
Ja, du also da habe ich es nicht getraut. Nee, da habe ich es mich nicht getraut. Die erste Wohnung hat 120.000 Euro gekostet.
Also unfassbar viel Geld gewesen damals wahrscheinlich.
Total. Ja. Ich habe gezittert. Also ich saß da beim Notar und habe gedacht, was machst du hier? Aber auf der anderen Seite, ich bin ganz ehrlich, ich habe die erste Wohnung voll finanziert. Mhm. Also noch schön irgendwie mit Nachrangdarlehen und habe das halt schneller getilgt. Und ja, der Vorteil war, Elmshorn, damals ein Vorort von Hamburg, der überhaupt nicht interessant war. Mittlerweile perfekte Bahnanbindung, bis an Hamburg angeschlossen. Mittlerweile ist es Hamburger Umland.
Hast du die Wohnung noch?
Nee, das war tatsächlich, die habe ich nach 8 Jahren mit 120% Gewinn verkauft.
Nach 8 Jahren? Mhm. Und du hattest keinen Bock mehr, die 2 Jahre zu warten, weil du...
Nee.
Alternativen hattest, wo das Geld besser rein kann, oder hast du gesagt, du, jetzt ist einfach Zeit?
Ich hatte Alternativen.
Ah, geil. Echt spannend. Und du hast gesagt, du willst diesen Prozess selber durchleben, um das Ganze zu sehen. Das heißt, das war gar nicht die Motivation, dass du gesagt hast, hey, ich habe verstanden, wie Immobilien laufen. Mm-mm. Das ist so ein geiles Konzept, das muss ich machen. Sondern ich mache halt so Training on the Job und lerne das Ganze. Kleine Randfrage. Zum Notar gehen, findest du das immer noch so spannend oder eher nervig inzwischen?
Also mittlerweile, ich habe ein traumhaft tolles Notariat. An dieser Stelle kurze Werbung fürs Notariat Spitalerstraße in Hamburg. immer tolle Naschi-Box und so weiter, die geil. Da auf dem Tisch steht. Ja. Und direkt in der Mönckebergstraße, also gibt Schlimmeres. Mittlerweile hat man natürlich, wie soll ich sagen, ich glaube, du kennst das auch ganz gut. Die Summen steigen irgendwie immer weiter.
Und die Langeweile proportional
dazu. Die Langeweile genauso. Du kannst währenddessen irgendwie eigentlich schon wieder weiter Akquise machen oder du machst andere Sachen.
Ich mach schon was anderes häufig nebenbei.
Ja, so.
Aber die Notare am Anfang, also sagen wir mal, vor 5, 6 Jahren waren die Notare noch genervt. Mhm. Und inzwischen wissen sie, dass ich schon einen gewissen prozentualen Anteil im Handy hänge.
Ja. Und, aber ich finde es
immer aber ich ganz kann den gut. Vertrag auch machen meistens, den die
das
machen.
Das ist es ja.
Also du ich kennst brauch, es auch den rein Theorie. Ich könnte ihn wahrscheinlich teilweise einfach vorsagen.
Ja.
Leider.
Und das ist es halt, also mittlerweile hat man irgendwie so Emotionen auch dafür verloren. Und tatsächlich kam bei mir der Durchbruch, weiter zu investieren, erst gute 4 Jahre später.
Das heißt, erste Wohnung 2010.
2011, genau. 11? 2010, 2011,
okay, ja. Okay, und dann kam die nächste 4, also 15 rum genau. ungefähr.
15 kamen dann 4 Wohnungen in Wuppertal
auf
dazu.
Auf einmal?
Ja,
hast du da deine Liebe für den Ruhrpott entdeckt?
Ja. Aber ich habe es nicht alleine gemacht. Ich habe tatsächlich meine Mutter mit reingenommen, weil das war nämlich auch so ziemlich der Moment, wo ich gerade Richtung Selbstständigkeit gegangen bin, weil ja, mittlerweile hatte man bei der Interhyp eigentlich alle Ziele erreicht und irgendwie.
Warst du die Sales Queen dort?
Ja, und irgendwie habe ich gemerkt.
Next Step.
Ja.
Ja, gut, es muss immer weitergehen.
Stillstand. Mhm. Und ich wusste halt, Privatkunden ist nicht mehr so richtig das, was ich machen möchte. Und ja, da habe ich tatsächlich mit meiner Mutter zusammen erworben, die da das Thema eigene Immobilien noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Und da haben wir zu viert dann investiert. Und
zu viert?
Zu zweit in vier Wohnungen.
Zu zweit
Wohnungen.
In vier Wohnungen, so rum, genau. Okay. Hätte sein können, es gibt mehrere Elternteile.
Zu zweit und ja, das war dann halt so der Start und bei mir war es dann aber auch nicht so, okay, jetzt kaufe ich nochmal das alleine, jetzt kaufe ich nochmal das alleine, sondern dann kam auch irgendwie direkt so, ich baue mir ein Holding-Modell auf, packe oben meine Gesellschaft drüber und mache das. In der Regel in vielen Gesellschaften bin ich immer zu zweit, weil ich halt sage, ich kann nicht alles abdecken und ich will es auch gar nicht.
Verstehe ich.
So, und da kam dann halt wirklich die wilde Einkaufszeit ab 2017, 2018.
Hast du richtig Gas gegeben?
Ja.
Fast forward zu heute, was für ein Volumen hast du jetzt inzwischen in deiner Holding so versammelt oder wie viele Einheiten oder keine Ahnung, was deine Messgröße ist, Quadratmeter, Türen, Briefkästen, gibt ja verschiedenste Ausdrücke dafür.
Also tatsächlich ist das immer schwankend, weil auch mittlerweile rein vieles raus. Immer wieder verkauft wird. Aktuell müsste ich bei 500 Einheiten stehen.
Boah, das ist ganz ordentlich.
Aber kein hoher Gewerbeanteil, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ist doch gut.
Viele und auch nicht Sondervermietungsformen, da sage ich immer Respekt an die Leute, die das wirklich richtig machen. Ich mache es leider nicht.
Ich habe gar keinen Bock drauf.
Nee, ich auch nicht.
Also ich verstehe das Konzept und ich habe erst vor kurzem mit der Sadia drüber gesprochen, die war hier im Podcast.
Genau.
Zum Thema. Und es war auch wieder spannend, das zu hören. Ich meine, ich weiß alles so ungefähr. Sie hat natürlich diese ganzen Profi-Hacks am Start. Und, aber für mich ist es zu viel irgendwie. Und mein Business ist nicht Rent-to-Rent. Das ist ein neues Trendwort aus meiner Perspektive. Ja. Ich habe es erst auf dem Immocation Festival das erste Mal gehört, davor kannte ich es gar nicht. Aber ich bin halt Immobilieninvestor und ich vermiete klassisch.
Mhm.
Und alles darüber hinaus, wenn ich mehr Zeit habe, akquiriere ich neue Objekte und kaufe keine Möbel ein. Also ich übertreibe jetzt absichtlich. Ja. Deswegen war das für mich auch nie relevant. Wir haben hier und da möbliert vermietet mal eine Weile hier in Stuttgart. Aber dann kam Corona und alle unsere indischen Mieter waren weg an einem Tag. Also so klick, 90 Apartments leer.
Ja.
Das war richtig mies.
Ja, und das ist es halt. Die
ist nicht mein Business.
Das Thema.
Wir haben uns dafür dann entschieden, nachdem wir dann im ersten Monat so 40.000 minus gemacht haben mit der Firma und dann irgendwie 70.000.
Ja.
Das hat schon keinen Spaß gemacht und deswegen haben wir gesagt, nee, klassische Vermietung, wenn ein Objekt klassisch funktioniert und Ertrag abwirft, cool. Wenn nicht, ist es kein gutes Investment.
Ja, und für mich, klar, ich könnte, wenn ich jetzt heute so auf Portfolio verbessern schaue, dann könnte ich vielleicht auch nochmal an diversen Standorten sagen, ich gehe da in eine Umwidmung, mache irgendwie möbliertes Vermieten, aber ich sage mir, die Zeit, die ich dann zusätzlich investieren würde.
Außerdem musst du deine Umsatzsteuererklärung machen.
Richtig, Personal müsste ich auch noch mit dazu haben und
dann
so weiter.
Dann kriegst du noch Sozialversicherungsprüfungen. Ja. Das hat einen Rattenschwanz, den darf man nicht vergessen ab einer gewissen Größenordnung.
Ja.
Und es ist ja nicht auch schon so bei 500 Einheiten, dass einfach durch die Tilgung jedes Jahr das Vermögen, sagen wir mal, der Gesamtstruktur mit vermutlich Co-Investoren und was da so noch mit rum ist, weil du ja gesagt hast, in den GmbH sind verschiedene Leute drin, was glaube ich auch sinnvoll ist, weil dann wird dir viel Arbeit abgenommen, vermute ich, oder?
Mhm.
Ja, das macht natürlich dann schon Sinn. Hast du irgendein Ziel irgendwie so immobilienseitig oder kaufst du halt geile Deals, wenn sie kommen?
Ja, also für mich ist es, ich gucke mir alles an, was interessant ist. Ich bin da jetzt nicht so eingeschränkt, dass ich sage, es darf nur der Standort sein oder es muss aber im Umfeld von so und so viel Kilometer sein. Habe ich überhaupt nicht. Da habe ich keine Emotion. Für mich muss es entweder so sein, dass ich eine Zukunftsperspektive sehe, also was kann ich daraus entwickeln, sei es jetzt, dass ich sage, ich will in die Sanierung gehen, ich will zum Beispiel mehr Wohnraum rausholen. Ich finde, Immobilien so vom Blatt zu kaufen und zu sagen, die kaufe ich und die bleibt jetzt erstmal so, ich mache vielleicht meine Mieterhöhung, das ist halt nicht das klassische, ich bin Immobilieninvestorin.
Das stimmt.
Da muss mehr kommen und das, ich sag mal, wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich ein Exposé sehe, dann hole ich mir da auch mehr Infos rein. Aber wenn ich so denke.
Macht auch Bock, gell?
Ja, also für mich wäre, wenn du mir jetzt heute sagen würdest, hey, pass auf, Janina, ich habe hier was in Dortmund, aktuell noch richtig schlechte Rendite, aber du hast da wirklich Chancen, was draus zu machen. Oder aber du nimmst schon perfekt entwickelten 13-fachen Faktor. Mhm. Dann würde ich dir sagen, nee, ich nehme das andere, weil da lande ich vielleicht sogar bei nachher 10. beim 7-fachen, ja, 8-fachen. Oder sowas, ja. Mhm. Ja. So, und das ist halt eher das, wo ich drauf abziehe. Das
finde ich gut, was du ansprichst. Du bist offensichtlich eine Faktorendenker und Sprecherin. Mhm. Wir rechnen immer, sprechen eigentlich immer nur in Rendite- und Quadratmeterpreisen, aber jeder hat ja so seine Kennzahlen.
Ja.
Und es gibt ja einen sich festhaltenden Glaubenssatz, dass gewisse Faktoren auch gar nicht erreichbar sind bei vielen.
Ja.
Also ich denke ja in der Online-Präsenz von den ganzen, sagen wir mal, Immobilieninvestoren ist häufig so, dass wenn jemand von einem 6- oder 7-fachen Faktor spricht, wie du gerade, sagt, ja, das gibt es gar nicht.
Mhm. Doch, die gibt es.
Genau, und dann treffe ich unabhängig von uns, weil wir haben die auch, und treffe dann auf Leute, die das auch haben, und freue mich dann immer, wenn die weiter die Kunde verbreiten können, dass es sowas gibt. Und klar, du wirst es wahrscheinlich nicht beim ersten Objekt schießen, sowas.
Nein.
Das passiert vielleicht beim 17. oder so mal zufällig. Aber irgendwann kommen die Sachen, und das ist natürlich auch geil.
Ja.
Hat auch einen großen Einfluss aufs Portfolio, weil wenn du einen 7-fachen hast, und ist so wie 2 14-fache, also das ist schon, macht schon sehr viel aus.
Ja, und man muss auch einfach mal so sehen, passend zum Konferenznamen, du kaufst ja heute nicht direkt irgendwie Cashflow-positiv. Mich
selten.
Hat das nie abgeschreckt. Also ich habe wirklich Immobilien gekauft, wo halt teilweise dann der Sparkassenbanker mich anrief und sagte, sag mal, Janina, was hast denn du da vor? Also
das macht Verlust.
Was ist deine Vision? Mhm. So, und am Ende des Tages schaffst du aber so wirklich ein anderes Ergebnis. Und ich finde, Immobilie ist ein zu komplexes Thema, oder was heißt komplex? Nicht komplexes Thema, sondern ein breites Thema. Es gibt so viele Potenzialmöglichkeiten. Ob du jetzt irgendwie kleine Renovierungen durchnimmst, ob du zum Beispiel Wohnflächenvergrößerungen machst, ob du aber auch genauso sagst, hey, du machst hier eine Abschlagszahlung, wirst dir einig mit einem Mieter, du machst danach eine Neuvermietung oder so. Es gibt da ja so viele Möglichkeiten, und je mehr Entwicklungschancen ich sehe, umso interessanter ist es für mich.
Das macht dann auch richtig Bock, finde ich. Das macht richtig Spaß, ja. Eine Frage noch. Du hast vorher ein bisschen was zum Finanzierungsumfeld erzählt und so weiter, was du da so treibst und tust. Der Markt ist ja jetzt besonders gerade. Mhm. Aus meiner Perspektive der schönste, den wir je hatten. Viele finden ihn furchtbar. Wahrscheinlich alle diejenigen, die variable Finanzierung haben. Liebe Grüße. Wir hatten auch ganz viele. Wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um alle zu drehen. Die Zinskosten sind höher, aber hätten wir es nicht festgezogen, wären sie sehr hoch. Wie würdest du einschätzen, also die aktuelle Situation, wie ist jetzt gerade der Einkaufszeitpunkt, und was würdest du Immobilieninvestoren raten, die sich gerade überlegen, ob sie jetzt kaufen wollen oder doch lieber in 6 Monaten, wenn die Preise besser sind, die Zinsen besser sind?
Definitiv jetzt kaufen. Also, weil, gucken wir uns den Zinsunterschied an. Ich gehe selber davon aus, dass wir im Sommer wirklich die erste Senkung von der EZB mitbekommen. Was bedeutet das aber? Angebot und Nachfrage. In dem Moment wird die Nachfrage natürlich wieder immens steigen. Nicht nur von den institutionellen Kunden, sondern auch von den Privatkunden, die jetzt ja sogar noch mehr verschreckt waren als die Profis. Und in dem Moment wird es zum Preisanstieg kommen. Wir merken schon in Hamburg. Also ich habe jetzt gerade eine neue Zahl gesehen, wo ich echt sagte, okay, dieses ganze Thema Medien, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich schaue wieder irgendwie RTL, ARD, ZDF.
Echt, kein RTL noch morgens um 10:30 nach dem Aufstehen erstmal.
Oder RTL 2 noch dazu.
Ja, hast ja mehrere Geräte. Ja,
nee, kommt bei mir alles gar nicht mehr, weil wenn ich mir das angucke, was mit den Immobilien dort gemacht wurde. Es wurde über Enteignung geredet. Es wurde über die Immobilienblase platzt und so weiter. Ja, klar, es gab viele Entwickler, die irgendwie ihre Grundstücke 2020 noch zu den höheren Preisen eingekauft haben, die dann mal mit einer niedrigeren Marge verkaufen mussten. Aber jetzt machen wir uns nichts vor. Jeder, der irgendwie schon seit 5 Jahren, 6 Jahren im Immobilienbereich ist, egal ob Makler, Finanzierer, Entwickler, Objektgesellschaft, man hat sich doch irgendwo satt gefressen in der Zeit. Und da musste man auch irgendwie jetzt mal diese kleine Krise, nenne ich es mal, irgendwie überleben. Und ja, ich sage halt jedem, kauft jetzt, weil der Zinsunterschied wird den Preisanstieg nicht rausholen.
Auf keinen Fall, würde ich auch sagen.
Ja.
Ist schon ganz besonders jetzt. Wobei du, also ich spüre den Anstieg bei unseren Verkäufen. Seit Oktober sind die Leute wieder ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Aber die auf der Einkaufsseite, also beim letzten Projekt, wo wir gekauft haben, waren wir die Einzigen.
Und was war das für ein Projekt?
Ungefähr 10 Millionen Volumen. Mhm. Und alles, was gerade so stattfindet, so Mehrfamilienhäuser, haben die Leute wieder so langsam Puffer. Mhm. Das heißt, da war auch ganz lange Luft. Also es war ja auch, also ganz früher war es so, kaufst du ein Mehrfamilienhaus, kriegst du Mengenrabatt, dann sind die 10 Wohnungen ein bisschen günstiger, als wenn du eine einzelne kaufst. Und irgendwann ist der Zins so billig geworden, dass das Mehrfamilienhaus mit vielen Wohnungen teurer war, als wenn du eine Wohnung einzeln gekauft hast, weil Leute so viel Kohle hatten, die wollten halt in den Markt reingeben, das Geld. Und dieser Effekt hat sich ja wieder umgedreht gerade und ich sehe jetzt gerade, dass er sich wieder umdreht. Also Das ist das, was wir sehen, dass halt die Leute, die jetzt im Bereich so 1-2 Millionen kaufen können, auch wieder aktiv werden so langsam.
Definitiv.
Wieder Mut fassen und loslegen. Mhm. Ist halt jetzt gerade noch so, es geht gerade noch so, aber was uns auf jeden Fall ein bisschen bremst, ist schon die Finanzierungsseite, weil die Banken krank langsam sind.
Ja.
Seid ihr damit auch konfrontiert oder habt ihr die geheimen Bankkontakte, die sagen, hey, hier, ich mache dir die Finanzierung auch noch in 2 Wochen, so wie früher?
Ja, also es hängt vom Deal ab. Mhm. Wenn du mir jetzt mit einem Deal um die Ecke kommst, ich sag jetzt mal 45-facher Faktor hier in Stuttgart, dann würde ich dir sagen, ja, such dir deine Bank. Ich werde sie nicht haben, außer du hast die perfekte Story dazu, heute vermietet für 3 Euro oder so, dann kann man drüber sprechen. Es gibt immer noch die Banken, die schnelle Lösungen bieten und es gibt auch nicht mehr nur noch die Banken in Deutschland. Also ich habe tatsächlich damals, als Corona kam, weil das war wirklich so das erste Mal, dass ich eine Krise miterlebt habe, wo ja viele Banken gesagt haben, ich investiere jetzt nicht mehr in Shopping-Malls, ich investiere jetzt nicht mehr in das. Und dadurch, dass meine institutionellen Kunden fast alle Gewerbe haben, der Supermarkt war das Einzige, was ging.
Das ist aber auch wie die Hölle gelaufen damals.
Ja, in der Zeit habe ich auch 3 Supermärkte gekauft, weil
Was für Mieter hast du?
Es ist Netto und einmal Real im Grunde genommen mit
drin. Ja.
Cool. So, und das läuft. Also, und da hatte ich auch keine Probleme mit der Finanzierung.
Das kann ich mir vorstellen. Das war
Trendthema. In allen anderen schon. Also, und was macht man in so einem Moment? Tatsächlich bin ich da nicht die Finanzierungsberaterin, die dann sagt, ich gehe jetzt mal in Tauchstation und mach gar nichts.
Sorry, wir haben es nicht geschafft, hat nicht geklappt, tut mir leid.
Ausland, also wirklich ins Ausland. Also es haben sich gute Beziehungen nach London entwickelt. Es haben sich gute Beziehungen nach Dubai entwickelt. Und für das Ausland ist tatsächlich der deutsche Immobilienmarkt das Geilste überhaupt. Warum? Ja,
keine Volatilität.
Ja.
Total ruhig.
Ja.
Alles reguliert.
Mietnormalen. Es gibt kaum Mietnormalen. Also
echt, ist das in anderen Ländern anders?
Ganz anders.
Oh, dann sind die Vorteile über eure Mietnormalen gar nicht so gerechtfertigt hier in Deutschland.
Ja.
Gefährliche Geschichte, was du hier erzählst.
Aber wie oft hast du es denn schon erlebt? Jetzt mal ganz ehrlich,
also,
wenn du jetzt so auf deinem
Portfolio schaust. Wenn ich pro 100 Wohnungen sage, ist weniger als einer.
Ja.
Aber wir hatten schon richtig krasse. Also so richtig krasse.
Ich musste auch schon so eine Erfahrung machen.
Ich habe Videos dann gemacht, weil ich es so geil fand, was ich da gesehen habe, dass ich es festhalten musste für mich. Ich kann es leider nicht posten, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Die haben mir keine DSGVO-Verordnung unterschrieben. Aber boah, was wir schon gesehen haben. Also mich entertaint es eher. Ich freue mich, wenn ich sowas sehe. Aber es ist super selten.
Ja, und das ist
es. Hast du eigentlich nicht. Und selbst wenn du es hast, die Realität bei uns war fast immer, das ist aber der weiblichen Quote in unserem Büro, glaube ich, verschuldet. Die haben dann festgestellt, dass dieser Person nicht gut geht und dass es einen anderen Grund hat und dass die Person eher Hilfe braucht und dass es nicht jemand ist, der irgendwie ein Assi ist, der das halt macht, weil er halt ein Assi ist, sondern jemand, der einfach am Sack ist. Wir haben teilweise den Leuten dann auch in gewisser Art und Weise da helfen können und das hat teilweise das Problem dann auch gelöst.
Ich finde aber auch, da sprichst du was an, was ganz wichtig ist. Die Bindung als Vermieter zu deinen Mietern. Das ist ja nichts anderes als, ich sag jetzt mal, Arbeitnehmer, Arbeitgeber irgendwo. Mhm. Du musst eine gute Basis haben. Ich kann mich daran erinnern, ich habe während Corona nirgends irgendwie Ausstände gehabt, weil ich aber auch tatsächlich früh genug auf meine Mieter zugegangen bin und gesagt habe, hey, hier, wenn was ist, lasst uns bitte reden. Und natürlich war der eine oder andere
gerade im gewerblichen Kurzarbeit. Bereich,
ja.
Oder sowas, ja.
Also
wir haben auch Mieten reduziert an manchen Stellen.
Ja, und das finde ich halt, das wird eine Dankbarkeit sein, die der Mieter immer sieht. Also das ist einfach so. Klar, ich hatte jetzt auch, gut, wir nennen ja zum Glück keine Namen, aber ich hatte vor 5 Wochen ein Gespräch mit einem Mieter, der mich dann anrief und sagte, ja, Frau Sari, ist das in Ordnung, wenn ich erstmal nur die Hälfte der Miete immer weiter zahle?
Grundsätzlich nein, aber erzählen Sie mal, was das Thema ist.
Das war dann so meine Antwort und dann sagt er, ja, meine Frau ist mir weggelaufen. Und dann sage ich, okay, ist ja echt traurig, aber die steht ja auch in meinem Mietvertrag. Mhm. Ja, dann holen Sie sich doch die Hälfte bei ihr. Ich so, nee, Sie schulden mir das ja gemeinschaftlich und so. Mhm. Und ja, gut.
Habt ihr gleich einen Tipp gehört? Also falls ihr das Thema habt, gemeinschaftlich, Ja. Nicht, dass ihr anfangt, da irgendwas Unüberlegtes zu machen.
Das Wichtigste.
Also, lieber mal der Janina auf Instagram schreiben und folgen und Podcast anhören und abonnieren und bewerten.
Ja, also definitiv Mietverträge am besten als Vermieter oder Vermieterin immer auf beide Personen abschließen, weil in der Sekunde konnte ich jetzt sagen, naja, deine Frau schuldet mir aber auch noch das Geld, du aber quasi auch, weil der Vertrag geht auf euch beide. Und sowas hat man aber selten. Also das meiste kriege ich gar nicht
mit. Auch geil, dass er anruft, weil also wenn die bei uns nicht zahlen, dann rufen die nicht an, sondern die zahlen einfach nicht. Und dann rufen wir an.
Der war ganz,
das ist aber nett.
Ganz sympathisch. Ja,
mir tat's auch leid. Aber das ist auch ein guter Tipp, glaube ich, weil also ich habe früh im Strukturvertrieb meine ersten, sagen wir mal, beruflichen Erfahrungen gelernt, Kommunikation tötet und mit den Leuten sprechen hilft oft.
Total.
Also sprechen ist wertvoll.
Ja.
Besser als WhatsApp, weil WhatsApp macht einfach nur Misskommunikation und da ist das Telefon schon die Waffe des Immobilieninvestors, finde ich.
Aber ist ja genauso, wenn du eine Immobilie kaufen willst oder genauso mit der Bank. Also nichts ist schlimmer und das predige ich auch manchmal meinem lieben Team. Nichts ist schlimmer als nur E-Mail-Korrespondent, weil du weißt nicht, was für Emotionen sind gerade auf der anderen Seite.
Das kommt gar nicht mit.
Nein, du kommst halt auch nicht in den Austausch. Und
außer der schreibt gern mit Smileys.
Ja.
Ich mache das gern.
Ja.
Und mir sagen immer, das ist unprofessionell. Schreibe ich dem Bankvorstand trotzdem ein Smiley.
Ich finde das wichtig. Und es kommt auch genauso, ich habe das auch schon ganz oft gehabt, wenn ich irgendwie einer Bankerin schreibe, liebe Frau sowieso, und da sagt jemand anders, ja, aber schreibt man nicht eher sehr geehrter und so?
Übertreib deine Rolle nicht.
Okay.
Ja.
Ja.
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe trotzdem die Finanzierung gekriegt und du?
Ja, das ist es.
Nachher sind es ja auch Menschen, gell? Und die wollen mit uns kommunizieren und im Idealfall wollen die per Du mit uns sein, weil die auch keinen Bock haben auf dieses, ja, sehr geehrter, bla bla, das ist ja auch nervig.
War für mich tatsächlich eine große Blockade. Ich weiß das noch, als ich damals... bei der Interhyp gab es ja wirklich so die Etikette damals noch, hey, man sieht es, sowohl Kunde als auch die Banken. Und irgendwann später wurde ja erst alles gelockert. Ich habe aber nicht so schnell diesen Überstieg gefunden. Also,
das heißt, du warst noch etwas formeller.
Ja.
Hattest die Krawatte noch an und warst noch.
Es hat wirklich gedauert. Also weil damals war es echt so, hey, es muss Bluse getragen werden plus Anzug. Und das, egal welche Kunden du hattest.
Wie ist dein Alltagsoutfit jetzt eher so? Eher ein bisschen gechillter?
Total.
Aber ist auch viel geiler, oder?
Ja, aber auch so Tätowierungen. Also ich sag mal, meine Arme sind tätowiert. Und ob jetzt mal der Bankvorstand von der Sparkasse gegenüber sitzt.
Das hat die Janina hier bei der Cashflow Conference beim Podcast verdeckt heimlich.
Definitiv.
Sie wusste nicht, ob das hier geduldet ist.
Ja, ich wusste nicht, aber wie formell ja es ist. Nein, aber... Es wird alles lockerer und ich finde deswegen immer, bevor du E-Mail schreibst, ruf an. Also egal, ob es der Mieter ist, die Bank, also
es ist ein Unterschied, ob ich schon im Kontakt bin.
Ja.
Dann mache ich kurz per Mail irgendwelche Mieterlisten, Wohnflächenberechnungen rumschicken. Da rufe ich nicht an, sage, hey, ich schicke dir jetzt die Wohnflächenberechnung, sondern ich schicke die einfach kommentarlos, sage hier Wohnflächenberechnung. Aber das ist schon wichtig, weil so baust du auch bei jedem Telefonat wieder die Beziehung auf.
Ja,
du hörst im Hintergrund das Kind schreien und merkst, ah, okay, der hat ein Kind. Und das geht alles so seine Wege. Ja. Weil nachher ist es so, wenn du mal dringend eine Finanzierungsbestätigung brauchst oder irgendwas, eine Grundschuldbestellung und keine Ahnung, wir haben einen sehr guten Makler aus Backnang, der Timo Backnang, hier oberhalb von Stuttgart.
Ah, okay.
Das ist eins hinter Ludwigsburg, da wo die S-Bahn noch hinfährt gerade.
Okay,
sehr gute Lage, hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren und mit dem haben wir eine gute Beziehung aufgebaut irgendwie über die Jahre. Wir haben ein Objekt mal gekauft und noch eins und irgendwann haben wir zusammen dann bei ihm im Haus in seiner eigenen Bar halt Mittag gegessen und uns getroffen. Und es ist einfach nett.
Mega.
Und wir mögen uns halt einfach. Es ist nicht, dass wir uns geschäftlich nur sehen, sondern es ist halt, also tatsächlich sehen wir uns eigentlich nur geschäftlich. Das ist eine Lüge, aber der Kontakt ist nicht wirklich geschäftlich. Mhm. Während wir bei einer Besichtigung sind, sprechen wir nicht über das Objekt. Nicht ein Satz.
Das ist so wichtig. Es ist einfach wichtig, weil... Sonst kannst du deine Immobilien wieder bei ImmoScout und ImmoWelt suchen und wir wissen, glaube ich,
passiert ganz genau. Passiert es dir oder kriegst du deine Deals alle unter der Hand?
Nee, alle unter der Hand.
Aber kriegst du sie off-market oder kommt es trotzdem von Maklern und Vermittlern?
Doch, also trotzdem viel mit Maklern. Mhm. Ich muss aber auch sagen,
ich möchte nämlich mit dem Glaubenssatz aufräumen. Ich brauche eine 110% Finanzierung off-market als erste Immobilie, positiv, Cashflow positiv.
Nee, vergiss es. Also
genau, danke.
Ich liebe die Zusammenarbeit auch mit Maklern. Weil
ich auch.
Klar, es gibt wirklich schwarze Schafe am Markt. Ich habe das einmal erlebt.
Lange.
Ja, ich habe es einmal erlebt, da war ich bei einer Besichtigung und habe dann so einfach mal gesagt, ich will mal bei ein paar Mietern klingeln. Ja, ganz komische Geschichte. Also angeblich war das Objekt voll vermietet, aber irgendwie saß dann die kleine Frau irgendwie auf ihrem Sofa mit nur einem Tisch und ich frage so, wie lange wohnen Sie hier denn schon? Ja, schon seit 4 Monaten und so. Und war aber nur ein Tisch drin. Sonst nichts. Also in
kein
der ganzen
Bett, gar Wohnung nichts.
Gar nichts.
Das ist das moderne Staging gewesen.
Ja, definitiv. Aber da wusste
geile
ich halt so,
Aktion.
Okay, den Makler kontaktiere ich nicht nochmal.
Ja.
Aber die meisten Makler, das sind deine besten Lieferanten. Also
so
jetzt mal
es.
Ganz ehrlich.
Und die machen Due Diligence und die haften.
Ja, ja.
Banken sind auch geil dafür, weil die machen die Due Diligence noch ordentlicher.
Ja.
Das ist mega spannend. Bevor wir zu tief im Immobilienthema versinken, müssen wir noch einmal den Pendel, das Pendel umschlagen, weil es gibt bei dir noch so ein anderes Thema, was, glaube ich, super spannend ist. Hat weniger mit Cashflow zu tun. Mhm. Im weitesten Sinne, das Ergebnis davon hilft vielleicht dem einen oder anderen, der wenig Cashflow hat. Aber es ist ein heftiges Thema, auf das ich über dich tatsächlich auch gestoßen bin, als wir das erste Mal telefoniert haben. Habe ich mich ein bisschen dumm gefühlt, als ich da sozusagen auch ins Fettnäpfchen reingetreten bin. Aber vielleicht willst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen.
Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dir sagte, dass ich Sternenmama bin und von dir kam, was ist denn eine Sternenmama? Und ich fand es aber total schön, weil ich konnte mit dir drüber sprechen. Also ich bin letztes Jahr im September das erste Mal Mama geworden, Mama von Layla. Und tatsächlich ist meine Tochter aber wenige Stunden nach der Geburt verstorben. Weil ich tatsächlich zu diesen 0,003% einer speziellen Plazenta-Vollablösung gehörte und man konnte meine Tochter nicht retten. Sie hat ganz lange gekämpft und meine Tochter hat mir aber die Augen geöffnet in vielen Sachen und natürlich auf die Vergänglichkeit dieses Lebens, weil hättest du mich jetzt vor 12 Monaten gefragt, Janina, was sind deine finanziellen Ziele, dann hätte ich dir vielleicht gesagt, hey, mir ist es wichtig, das Auto zu kaufen, mir ist es wichtig, die Uhr noch zu tragen und vielleicht da und da eine Ferienimmobilie. Das ist so nicht mehr. Ich habe tatsächlich die Layla Sterne GmbH gegründet oder sie wird jetzt gerade gegründet in Hamburg.
Dank dem Finanzamt geht es nicht so schnell, wie es erhofft wurde.
Ja, weil eine Stiftung zu gründen ist tatsächlich noch schwieriger in Deutschland, weil du musst tatsächlich ein richtigen Stiftungszweck haben. Und diese Gesellschaft will sich halt darum kümmern, Eltern halt finanzielle Unterstützung bei der Bestattung ihrer Kinder zu geben. Und ich finde es einfach so schlimm, dass in diesem Land so vielen Menschen ja wirklich geholfen wird. Also wir müssen mal sagen, krass, in Deutschland, wir kriegen für fast alles Unterstützung.
Ja, ich sage mal nur Bürgergeld.
Richtig, ja. Also, aber hier ist so ein Bereich, wo ich sage, so der otto-normale Haushalt, der irgendwie die ganze Schwangerschaft über auf Kinderwagen, Windeln.
Und alles auch schon gekauft hat und alles ist ja da.
Ja, alles ist da und dann kommst du nach Hause ohne dein Kind.
Puh.
Und weißt, da kommen jetzt auch noch Bestattungskosten und du kannst sie vielleicht gar nicht so richtig tragen.
Du hast es mir im Vorfeld schon mal erzählt, die Bestattungskosten sind ja richtig heftig, oder?
Ja. Die sind genauso hoch wie für deine Eltern. Also du liegst da auch zwischen 8.000 bis 10.000 Euro.
Damit rechnest du auf jeden Fall mal nicht, wenn du ins Krankenhaus gehst, um dein Kind zu kriegen.
Nein. Und dieses Gefühl, dann irgendwie nicht zu wissen, was machst du jetzt? Entscheidest du dich für ein Sammelgrab oder so? Das muss schlimm sein.
Das
weil
ist auch furchtbar.
Ich kann sagen, das Grab meiner Tochter ist nicht der Ort, wo ich um sie trauer. Ich trauere immer um sie, weil ich bin nicht nur die Mama geworden, ich bin halt auch die Trauernde geworden. Die Verlorene, die halt wirklich ohne ihr Kind nach Hause gehen durfte. Aber beim Friedhof ist es halt für mich, das ist für mich tatsächlich so ein Ort der Hoffnung irgendwie. Das hört sich total kurios wahrscheinlich für die meisten an. Aber für mich ist es halt wirklich ein Ort, wo ich ihr sehr nahe bin, wo ich auch einfach mal alles fallen lassen kann. Und ja, mit dieser Stiftung oder mit dieser GmbH, lange habe ich Stiftungen genutzt, dann wurde ich belehrt, ist es besser, eine GmbH zu machen, möchte ich halt wirklich auch dafür sorgen, dass dieses Thema Sterneneltern zu sein kein Tabuthema mehr ist, weil
ja, da spricht keiner gerne drüber.
Ja, aber du warst da offen für. Du hast halt so gesagt, hey, kannst du mir einmal erklären, was das ist? Ne? Und
ja gut, aber ich habe da nicht die schwierige Rolle. Du bist diejenige, die da mega offen ist und sagt, hey, klar, kein Problem. Du hättest auch anders reagieren können und sagen können, hey,
ist ganz anders. Also für die trauernden Eltern ist halt das Schlimmste, dass das Umfeld sagt, ich will damit nichts zu tun haben.
Ja, ist das so?
Total.
Totale Distanzierung,
ja,
oder?
Ja.
Ich habe das nur gemerkt, als mein Vater krank wurde, so richtig krank, dann ein paar Freunde waren noch ein paar Mal da, aber als es richtig schlimm wurde, keiner.
Und das ist so schlimm, weil dir geht es ja sowieso schon schlecht genug. Ja, und dann auch noch dir Gedanken darüber zu machen, wie viel Trauer kann dein Gegenüber vertragen? Kannst du über deine Trauer reden oder nicht? Und wenn dir dann dein Gegenüber das Gefühl gibt, du gehörst auch gar nicht richtig dazu oder so, game over.
Wollen wir vielleicht, das ist jetzt unabgesprochen, du wirst ja höchstwahrscheinlich bei uns auf der Bühne ein bisschen rumtanzen und erklären, wie man richtig krass Immo-Business macht, gerne auch als Frau. Wollen wir vielleicht einfach für deine GmbH irgendwie so eine Spendenfläche machen auf
das
der Cashflow Conference? Also wir haben das jetzt nicht vorher abgesprochen, aber vielleicht können wir da irgendwas machen, dass wir da auch noch ein bisschen was reinballern und dann gibt es vielleicht ein paar mehr. Normal, also nicht, dass das jetzt dass es toll ist, wenn es Beerdigungen gibt, aber dass es normale Bestattung gibt versus Massenbestattung oder so, wo dann halt die Eltern wenigstens eine Stelle haben, wo sie noch hingehen können.
Ja, das würde ich echt toll finden, weil es ist ein trauriges Thema, aber es ist ein Thema, was so viele betrifft. Also ich habe mit Leila Sterne und heute schon aktiv bei Instagram seit Ende Oktober, Anfang November. Es sind jetzt schon über 1100 Personen, die innerhalb dieser kurzen Zeit, also betroffene Mütter größtenteils, die sich innerhalb dieser kurzen Zeit schon an diese Seite wenden, weil ich habe heute schon eine Trauerbegleiterin, die das Ganze ehrenamtlich mit begleitet und die da halt auch rund um die Uhr für diese Mütter wirklich da ist. Und es ist ein trauriges Thema, aber es ist halt ein natürliches Thema und es kann jeden treffen. Und deswegen kann ich da nur sagen, es ist toll, dass es Menschen wie dich gibt, die da einfach sagen, hey, ja, es ist traurig, aber ich will vielleicht auch mithelfen und das finde ich ganz schön.
Also ich kriege da Gänsehaut, wenn du darüber sprichst, weil du da so, wie soll ich sagen, reflektiert und offen drüber sprichst. Da habe ich mich sofort gefragt, ob du einen heftigen Coach an deiner Seite hast, der dich unterstützt und da begleitet bei dieser ganzen, Phase, weil das echt krass ist. Ist nicht das selbstverständlich.
Das brauchst du.
Deswegen und, da mal, kein Lob, aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll.
Ich weiß,
Respekt rüber zu dir. Das ist echt krass, richtig cool. Und so können wir vielleicht dafür sorgen, dass da ein bisschen Support stattfindet. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass dein Immobilienportfolio dir ermöglicht, dass du das machen kannst. Und so kannst du ja auch, du kannst es nicht verhindern, aber du kannst versuchen, den Prozess zu entstressen und für die Leute irgendwie besser zu machen. Und
total. Da sagst du gerade was ganz Schönes. Das habe ich jetzt gerade von meinem Steuerberater erst gelernt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mir selber noch die Frage gestellt, wozu mache ich das jetzt eigentlich weiter mit den Immobilien? Weil du hast nicht mehr dieses finanzielle Ziel in Form von das und das willst du dir vielleicht kaufen, weil ich sag mal, wenn du halt so vorgesorgt hast, dass deine Immo abgezahlt ist und ich habe ja nun mal auch einen festen Job, wo ich ja auch noch mal ein Einkommen erziele.
Du bist ein Multisasser ein bisschen hier, gell? Oder du bist schon aktiv.
Ja, ich wäre nicht angewiesen auf meine Mieteinnahmen. Und das fand ich immer ganz wichtig, weil deswegen war ich auch nie.
Und du wärst aber auch nicht angewiesen auf deinen Job.
Definitiv. Aber was ich halt immer ganz schön fand, ich habe mich halt auch bei vielen Sachen für eine höhere Tilgung entschieden. Habe gesagt, ich muss da jetzt nicht monatlich Cashflow irgendwie Summe XY rausziehen. Aber tatsächlich ist es jetzt auch so, ich kann Immobilien zum Beispiel auch nach der Entschuldung komplett vergeben an die GmbH, ohne Grunderwerbsteuer zu zahlen und so weiter.
Ja.
Sehr interessant.
Ja, stimmt, das hatte ich noch gar nicht im Blick.
Ja.
Das heißt, du kannst quasi anfangen, dann auch das Vermögen darüber zu schieben und dauerhaft für Förderung und Support zu sorgen.
Dauerhafte Einnahmen, ne? Weil ich sag mal, so eine Gesellschaft hat ja auch
gerade für so eine Gesellschaft.
Ja.
Ja, weil die hat ja keinen operativen Zweck, also im Sinne von, also keine operativen Einnahmen. Und wenn die dann Vermögenswerte hat, dann kannst du das ganze Spiel dauerhaft spielen, ohne dass Vermögensverzehr stattfindet.
Das ist total gut. Also war mir gar nicht bewusst.
Das ist halt eine geile Kombination, weil die meisten Leute, die sowas betreiben, haben keinen Plan davon, wie man Kapital einsetzt und dass man sein Kapital nicht anfasst, sondern das arbeiten lässt und Erträge oder einen Teil vom Ertrag benutzt.
Ja.
Das ist ja auch die ganze Idee von unserer Cashflow-Conference. Und im Endeffekt ist das Business Model, das du da hast, genau das. Weil ich kenne keine gemeinnützige Organisation, wo jemand, der kapitalistischen Plan hat, am Start ist. So richtig.
Ja, also es ist halt super interessant, weil du da halt sagen kannst, Ich weiß, es gibt ja viele Gegnerinnen und Gegner, die halt sagen, oh, diese ganzen Kapitalisten, die irgendwie vermieteten Wohnraum kaufen, entwickeln, teurer machen. Aber jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, ja, es gibt diese Eigentümer und zum Glück gibt es diese Eigentümer, weil wir haben ja auch wirklich einen Wohnungsmangel mittlerweile in Deutschland. Es wurden viel zu wenige Wohnungen gebaut, das heißt, der Bestand wird noch mal interessanter.
Ja, das stimmt wohl.
Und an der Stelle fand ich das halt so krass, wie sich auf einmal mein Blickwinkel ja geändert hat, wo ich gesagt habe, hey, es ist gar nicht dieser Kapitalismus oder so, der mir da wichtig ist, sondern ich will was Gutes damit tun. Und dann diese Möglichkeit zu haben, okay, so eine Immobilie auch einfach mal in eine GmbH zu übertragen, ohne Grunderwerbsteuer und so weiter, perfekt.
Perfekt, ja. Wobei ich aber sagen muss, der junge Immobilieninvestor, der kauft die Wohnung und kalkuliert zum Limit und treibt es bis an die Grenze. Und irgendwann wird man dann die Investorenpubertät verlassen und denkt sich, hey, ich kann es zwar für 14 vermieten, aber ich vermiete es für 8 oder 10, aber mir geht der Mieter nicht auf den Sack und ich habe keine Probleme, ich habe nicht so einen häufigen Mieterwechsel. Ja. Und das ist eigentlich, also zumindest meine Realität, die ich bei erfahrenen Investoren sehe, die reizen es alle nicht bis zum Limit aus, weil die sagen, zum Limit ausgereizt ist gleich Stress und Stress will ich nicht, weil ich will lieber nichts machen oder mit meiner Familie oder was auch immer.
Ist ja auch wieder das gute Verhältnis, ne? Also ich habe es jetzt gemerkt, ich habe das erste Mal seit so langer Zeit wieder wirklich Mieterhöhungen durchgeführt, aber weil halt auch einfach die Kosten überall massiv gestiegen sind. So, ich habe nicht eine Beanstandung bekommen. Aber also es war unüblich. Nicht einer, der sagte, ich komme hier nochmal mit einem Mieterbund und so weiter.
Nee. Der Mieterschutzbund, ja.
Ich freue mich immer wieder
ziemlich über nah hier.
Ja, ich freue mich immer über die Briefe von denen.
Ich auch total, das sind meine Liebsten. Naja, so ist es. Ja, Janina, vielen Dank für deinen ganzen Input. Das war richtig wertvoll. Und auch für deine Offenheit zu unserem zweiten Thema. Ja. Da werden wir uns mit der Cashflow Conference nochmal befassen dann damit. Da könnt ihr euch das dann alle anschauen und auch gerne den verschiedenen Accounts und Themen, die Janina so macht, folgen. Wir verlinken die hier in den Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, du hast genau das wiedergegeben, was die Mission von der Cashflow Conference ist, den Leuten zu erklären, wie sie von ihren passiven, sagen wir mal von einem Teil ihrer passiven Einnahmen leben können. Das ist so das Endziel. Ja, das passiert nicht von heute auf morgen. Das braucht viele Jahre. Die Geduld muss dabei sein. Wer morgen schon reich sein will, der hätte Shiba Inu kaufen sollen. Ist leider vorbei. Vielleicht könnt ihr noch Forex-Trading versuchen. Vielleicht klappt es. Wir wissen es nicht. Wir zwei machen es, glaube ich, nicht. Wir machen den langsamen, langweiligen Weg mit einem niedrigen Risiko aus unserer Perspektive, mit guten Schulden, kein schlechten, und kriegen das so Stück für Stück aufgebaut. Wenn ihr da auch ein bisschen was dazu lernen wollt, gerne bei der Cashflow Conference vorbeischauen. Die Janina wird da ihr Wissen zur Verfügung stellen und euch auch damit sicherlich weiterbringen. In diesem Sinne, vielen Dank dir.
Ich danke dir.
Hat super viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, unsere Folge zu bewerten, vorlieblich positiv und allen Freunden zu schicken.